Wer Jesus dient, den wird der Vater ehren. Ich lese uns aus dem Zusammenhang aus Johannes 12, die Verse 24 bis 26 zu diesem Satz, wo Jesus über den Dienst spricht. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Liebe Brüder und Schwestern, da bildet ein Präsident seine neue Regierung. Das hat wochenlange Spekulationen voraus zur Folge, wer wird jetzt Minister werden. Nicht nur Spekulationen, sondern auch Pressionen, da werden im Hintergrund Fäden gezogen, da wird alles versucht, doch nur wenige gelangen dann zu solchen Ministerehren. Ein Präsident beruft seine Minister. Hier, Jesus beruft seine Minister. Minister heißt ja Diener, Diener am Evangelium. Und da geht's nicht hinten herum, das geht nicht irgendwie verborgen, das sind keine Klüngeleien und keine Absprachen, sondern das geschieht ganz öffentlich. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Hier geschieht nichts anderes als das, dass Jesus Christus Menschen teilgibt an seiner Macht. So beruft er. Johannes 12, dieses Kapitel, das ist ja zunächst das Kapitel des Regierungsantritts. Da haben sie ihm doch zugejubelt, gelobt sei der da kommt, im Namen Davids, dem Sohne Davids, jetzt endlich, jetzt tritt dieser Jesus aus dem Schatten heraus und jetzt reißt er die Macht, die ihm zukommt, an sich. Ja, jetzt beruft er seine Minister, seine Diener. Wir wollen das in drei Strichen nachzeichnen. Erstens vom Sohn berufen, zweitens vom Geist begabt und drittens vom Vater geehrt. Erstens vom Sohn berufen. Brüder und Schwestern, das ist das Wunder. Das ist das überwältigende Wunder für jeden von uns. Jesus Christus, der allmächtige Gott selber, ruft dich und mich als Minister, als Diener in seine Gegenwart, in seine Nähe. So viel sind wir ihm wert. Solche Würde legt er deinem und meinem Leben bei. Er will dich und mich als Minister, als Mitarbeiter, als Diener haben. Das gibt deinem menschlichen Leben einen unendlichen Wert. Das gibt ihm erst den eigentlichen Sinn. Wir dürfen Gottes Regierungs-, Gottes Heils-, Programm mit unserem Leben, mit unseren Kräften mitvollziehen. Das ist eine Zusage, dass wir es ja nicht irgendwie theoretisch abhandeln, sondern das gilt jetzt dir ganz persönlich. Gott ruft dich in seinen Dienst. Du darfst Minister Gottes sein, Minister Jesu Christi, wirst eingeladen, in seiner Regierungsmannschaft dabei zu sein. Das ist Berufung. Es steht hier ausdrücklich, jeder, der will, im Griechischen ganz betont, jeder, der will. Man muss nicht vorher eine Eignung nachweisen. Der Herr fragt dich jetzt gar nicht nach deinen Qualitäten. Jetzt zeig mal und schreib das auf, was du alles kannst, was du alles gelernt hast, wo deine Fähigkeiten liegen. die einzige Voraussetzung, um Mitglied der Regierungsmannschaft Gottes in dieser Welt zu sein, wer dienen will. Es kommt nicht auf deine und meine Qualität an. Es sind nicht einige wenige Glaubenshelden, die dazu auserwählt werden nach einem intensiven Test und harter Prüfung, sondern du und ich, so wie wir sind, mit einer einzigen Voraussetzung. Willst du, wer dienen will? Das befähigt zum Dienst, dass ich sage, ja, Herr Jesus, ich höre diesen Ruf. Ich will dir dienen, ich nehme das ganz ernst, ich nehme diese Berufung an. Wer will, sagt Jesus. Es ist ohne jeden Zwang. Da wird keiner irgendwie gezwungen dazu, wer will. Es wird auch keine Geheimauswahl getroffen, sondern es ist eine umfassende Einladung. So viele schleichen sich ja da hinaus und sagen, ja, ich bin nicht berufen. Wie soll ich denn das feststellen, ob ich berufen bin? Ich glaube nicht, dass ich zum Dienst berufen bin. Gott hat ganz andere berufen. Und dann schieben wir es plötzlich ihm zu, unsere Faulheit, unsere Eigensucht, dass wir nichts mitarbeiten. Nein, es gilt umfassend, Jesus ruft jeden zum Dienst, der will. Du kannst auch Gott keinen Vorwurf machen. Das ist auch so ein frommes Schlupfloch, wo man sagt, ja, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, ich gehöre halt nicht dazu. Wisst ihr, wenn da eine Firma eine Anzeige aufgibt in der Zeitung und da schreiben sie, wir stellen ein 100 Mitarbeiter und es melden sich nur 20, ist denn da die Firma schuldig? Sondern bleiben die Arbeitsstellen eben unbesetzt, da kann man doch der Firma keinen Vorwurf machen. So kannst du Gott keinen Vorwurf machen. Er schreibt dieses Stellenangebot umfassend aus. Macht Jesus hier eine Einschränkung? Nennt er irgendwelche Voraussetzungen? Nein, wer mir dienen will, der folge mir nach. Kannst du Gott einen Vorwurf machen, dass so viele Stellen in der Regierungsmannschaft Gottes unbesetzt bleiben? Wisst ihr, beim Herrn gibt es keine Arbeitslosigkeit, sondern das sind nur offene Stellen da. Lass dich einladen und rufen. Nimm diesen Tag jetzt einmal, denn das sind ja unsere Konferenzen. Rufe in den Dienst hinter Jesus her, in die Arbeit hinein. Lass dich ganz persönlich dazu einladen. Ich frag dich jetzt so. Jeden Einzelnen, wo dienst du mit? Wo? Wo ist dein Platz in der Regierungsmannschaft Jesu Christi für diese Welt? Und wenn du jetzt nicht klar antworten kannst, dann liegt hier der entscheidende Wundepunkt. Dieses Christsein, das so als Zuschauer gelebt wird. Dieses Christsein, das so innerlich zurückgezogen gelebt wird, das wird so schnell öd und fad. Es wird jetzt auch mancher da sitzen, der wird das in sich denken, bei mir ist das so. Ich bin ein Christ. Gehört zu Jesus Christus, aber was redet er da? Minister, Regierung, Heil vollziehen, bei mir geht so ahne. Bei mir geht so ahne. Ich bin ein kleines Licht dabei. Nein, der Herr hat dir eine Aufgabe zugewiesen. Der will dich hineinnehmen, durch dich soll sein Heilsprogramm, sein Regierungsplan entfaltet werden. Und da braucht er dich dazu. wenn dein Glaubensleben, deine Nachfolge so ahne geht, so öde geworden ist, dann liegt's oft an dieser Stelle, dass du nicht in der Fülle des Dienstes mit drin stehst. Denn dann wird's langweilig. Dann wird's langweilig. Pause machen ist eine gute Sache, aber immer Pause machen, das wird langweilig. Das wird langweilig. Der Dienst füllt unsere Nachfolge. Dienstleute Jesu Christi. Wie geschieht das heute, Brüder und Schwestern? Das ist eine überwältigende Angelegenheit, was wir da sehen, wenn ich an die Brüder und Schwestern in der Sowjetunion denke, in den letzten Jahren und Monaten, wo die Türen und die Möglichkeiten dort so aufgegangen sind, was da für Dienstleute herangewachsen sind und wie sie sich nun hineingeben in diesen Dienst. Die jungen Familien, gerade verheiratet, ein Kind da, und dann lässt sich der Mann versetzen ins hinterste Sibirien, in eine dieser Neustädte, weil er gehört hat, dort gibt es noch keine christliche Gemeinde, dort leben erst 2, 3 Christen, und er zieht mit seiner Familie dorthin und beginnt Gemeinde zu bauen. Langweilig wird es denen ganz bestimmt nicht. Und der Herr segnet diesen Dienst. Wenn sie nun hinausgehen und das, was ihnen über fast 7 Jahrzehnte verwehrt war, das öffentlich ausrufen. Und der Herr baut Gemeinde durch solchen Dienst. Wir lesen in unseren Zeitungen viel von Unruhen und von Schwierigkeiten und vom Krachen im Gebälk dieses sowjetischen Imperiums. Aber die Geschichte wird wo ganz anders geschrieben. Gott wirkt durch seine Dienstleute, durch seine Minister, die sich rufen lassen in diesem Land in überwältigender Weise. Es geht ein großes Erwachen und ein großes Sehnen und ein großes Aufbauen durch dieses riesige Reich, wo die Gemeinde Jesu Christi sich sammelt und gebaut wird. Und so geschieht das heute in vielen Ländern unserer Erde. Wisst ihr, ich denke manchmal an uns weht der Wind des Geistes Gottes vorbei. Wenn wir drüber reden bei Sitzungen über die Arbeit in Indien oder wenn wir in anderen Komitees über Pakistan oder Bangladesch oder in Nepal reden, dann ist ständig ein Thema. Erstens die große Mitarbeiternot, wir brauchen mehr Leute. Und zweitens die große Raumnot, wir müssen bauen. Und wenn man bei uns sich versammelt in den kirchlichen Gremien, dann muss beraten werden, was man denn mit den leerstehenden Kirchen macht. Wie man Gemeindehäuser, wo nur wenige sich versammeln, wie man die denn sinnvoll nützen kann, wie wir unsere Apparate verkleinern können. Weil sich so wenig wirklich lebendig und tätig rufen lassen. Wir haben es vorher gehört und gesehen in diesem Anspiel, was einen Spittler getrieben hat. Da kam dieser Satz, denen Brüder zu werden in den weiten Steppen Afrikas. Du musst heute um denen von den weiten Steppen Afrikas Bruder und Schwester zu werden, nicht mehr dorthin reisen, sondern sie leben mit uns Tür an Tür. Die Weltmission ist heute nicht mehr, indem sie nur, dass man hinausgeht, sondern sie findet unter uns statt, wenn hier ein Junge in einer Schulklasse mit drinsteht, wo Menschen aus 26 verschiedenen Nationen sind. Das Missionsfeld ist uns vor die Tür, vor unsere Füße gekommen. Wir brauchen nur noch den Schritt aus der Haustür zu machen. Oder wie es dieser Pfarrer in England, der hat an den Ausgang seiner Kirche das Schild gehängt, wenn Sie diesen Raum verlassen, betreten Sie Missionsland. So ist das unter uns heute. Wir sind ganz direkt hineingerufen in die Mission. wenn wir in unserem Kindergarten in Dettingen einen Anteil haben von zwischen 30% und 45% Moslemkindern? Ja, was machen wir denn da? Wie gehen wir mit ihnen um? Wo sind die Mitdiener? Wir meinen immer, Minister zu sein. Ja, da gehört der eigene Wagen dazu, der Fahrer, der Referent. Da ist man groß angesehen. Minister Jesu Christi stehen in diesen täglichen Diensten, dass du dich um eine Familie mühst und ihnen nachgehst. Du kannst nicht zu den Türken kommen in die Wohnung und Schild ausbreiten, gerade du brauchst Jesus, auf Wiedersehen, und denken, jetzt sind die evangelisiert. Die brauchen zunächst einmal deine menschliche Begegnung, dass du sie ernst nimmst, dass sie auch das einmal aussprechen können, wie sie sich vorkommen unter uns. Und dann baut sich ein Verhältnis des Vertrauens auf, wo man dann miteinander auch langsam aber sicher andere Themen anschneiden kann und wo sie dich fragen werden, sag einmal, die anderen, die gehen alle ihres Wegs und du kommst immer wieder zu uns, was ist denn der Grund dafür? Und dann kannst du ganz langsam diese Bahnen öffnen und sagen, ich komme, weil auch einer zu mir gekommen ist, weil ich dich lieb habe und weil ich will, dass in eurem Leben, in eurer Familie mehr da ist, als dass ihr bei uns nur Geld verdient. So hat es uns Fritz Grünzweig immer wieder gesagt. Er hat gesagt, wenn der Herr manche Länder zuschließt, dann schickt er die Leute aus den Ländern zu uns. Wir sollten uns nicht dem Jammer anschließen oder anfangen zu jammern über die großen verschlossenen Türen in der Türkei, sondern einmal sehen, wie unendlich viele Menschen hier auf das Evangelium warten, wie sie da sind. Das ist Jesusdienst, das ist Ministerdienst, alles das, die Aussiedler und Übersiedler, die Asylanten, die Leute, die jetzt zu uns kommen. Es geht um viel, viel mehr, als ihnen Wohnung und Arbeit zu verschaffen. Es geht darum, dass sie bei uns ein glaubwürdiges Zeugnis von Jesus Christus hören. Dazu beruft uns der Sohn. In dem politischen Aufbruch, ja, Gott sei Lob und Dank und wir preisen ihn dafür, was in diesen zurückliegenden Monaten in unserem Land geschehen ist. Aber viel entscheidender und viel wichtiger ist, dass wir jetzt diese offenen Wege nützen, dass die Mauer, die da gefallen ist und die niedergewalzt wird, dass diese Mauer nun auch in den Herzen fällt. Was nützt es denn, wenn wir jetzt noch einmal 16 oder 17 Millionen in diese Wohlstandsgesellschaft eingliedern, dass es nur noch Gelder wird bei uns? Ministerdienst für Jesus, ich wollte ein Feuer anzünden, ich wollte, es brennte schon, treibt uns das? Vom Sohn berufen, vom Geist begabt. Das ist unsere zweite Linie. Sicher, es ist nicht leicht. Solchen Dienst kann man nicht aus dem Ärmel schütteln. Das ist nicht unsere natürliche Möglichkeit. Denn wir sind nicht Art von Art. Wir tragen nicht als natürliche Menschen die Christusart an uns. Wir sind nicht so wie er, der in einer überwältigenden Liebe auf jeden zugehen konnte. Genauso schwierig wäre es zum Beispiel, wenn jetzt bei der anstehenden Regierungsbildung nach den nächsten Wahlen hier in Deutschland zum Beispiel ein Inder hier zum Erziehungsminister berufen würde. Der wird dastehen wie der Ochs vorm Berg. Was soll er denn aber tun? Er ist ganz anderes gewohnt. Sondern es muss schon die gleiche Art sein. Und deshalb verwandelt uns unser Herr zuerst. Wen er in Dienst nimmt, den macht er auch dienstgeschickt. Wer sich in Dienst nehmen lässt, der wird dienstfähig gemacht. Schon recht, dieser Satz. Ja, wenn ich diese oder jene Aufgabe sehe, der bin ich nicht gewachsen. Das stimmt. Das stimmt. Du bist den Aufgaben nicht gewachsen. Aber wenn du willst, wenn du dienen willst, er lässt dich wachsen. Und er wird zu den Aufgaben die Gaben geben. Er gibt seinen Geist. Er schickt die Jünger nicht einfach los und sagt, jetzt habt ihr es ja 3 Jahre bei mir beobachten können. Jetzt habt ihr das Handwerkszeug in der Hand, wisst die Methode und jetzt nichts mehr ab. Sondern er sagt zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Ohne den Geist Gottes ist jeder Dienst, Eigendienst ist fruchtlos. Die Geistesgaben sind zur Dienstfähigkeit gegeben. Es wird heute so viel von der Geistesfülle und von den besonderen Geistesgaben geredet. Lob sei Gott, dass dieses Thema unter uns lebendig bleibt. Aber Geistesgaben und dienstunwillige Leute, das ist wie Feuer und Wasser. Oder wie es Konrad Eisler kürzlich ausgedrückt hat, die Geistesgaben in uns, er hat es von der Liebe, glaube ich, gesagt, wenn die Geistesgaben nur in uns sind und gepflegt werden, dann geht's wie mit der Milch, die wird sauer. Es gibt so viel saure Christen. Das geht nicht wie beim Wein, den Wein, den kann man lagern, der wird immer besser. Aber die Milch wird sauer. Pass auf, dass du nicht vor lauter Geistesfülle versauerst. Geistesgaben sind immer Dienstgaben. Wer von der Fülle des Geistes Gottes redet, wer um das Wirken des Geistes Gottes in seinem Leben bittet, der ist dienstwillig. Der geht hin, der setzt das ein. Bei mir hängt im Zimmer ein wunderschönes Bild. Da bin ich als Bergmann drauf, waschecht. Ich habe die Bergmannskluft an, den Helm auf, bin ziemlich schwarz im Gesicht. Da wird man meinen, das ist ein gestandener Kumpel. Ist aber gar nicht so. Ich war damals mit den Studenten im Ruhrgebiet. Und wir sind da 1000 Meter unter die Erde. Ich habe schon einen Herzschlag bekommen, als wir da durch die Gänge gekrochen sind, wie eine Schlange auf dem Bauche sollst du kriechen. Und als wir nachher rauskamen, wurde dieses Erinnerungsbild gemacht. Sieht aus wie ein Kumpel, wie ein echter Bergmann. Und ist doch nur verkleidet und das Gesicht ein bisschen schwarz angeschmiert, damit es echter wird. So laufen viele Christen rum. Wie wenn sie tätig und geschäftig wären. Und es ist doch nur Verkleidung. Der Geist Gottes treibt uns und befähigt uns zum Dienst. Ja, wir wollen bitten um die Fülle des Geistes, dass er uns zum Dienst fähig macht und zubereitet. Wisst ihr, wer gläubig geworden ist, der hat den Heiligen Geist. Manche Christen, die denken da so, ja, der Geist Gottes, der kommt zu mir und dann betrübe ich ihn, dann zieht er wieder aus, wie wenn der Geist ständig mit dem Möbelwagen unterwegs wäre. Auszug, Einzug, Auszug, Einzug. Nein, der Geist Gottes ist in meinem Herzen, in meinem Leben. Wenn wir gläubig geworden sind, haben wir den Geist. Aber es ist noch eine ganz andere Frage, ob dieser Geist mich auch treiben darf, ob dieser Geist mich auch gestalten darf, ob mich dieser Geist in den Dienst hineinbringt. Als Student hatte ich ein Zimmer in Hamburg und dieses Zimmer habe ich unter 2 Bedingungen bekommen. Die erste Bedingung war, ich durfte nicht dran verändern. Also alle Möbel, die drin sind, mussten so drin bleiben. Und die zweite Bedingung war, die alte Dame war schon über 80, die mir das vermietet hat, wenn abends im Fernsehen ein Krimi kam und ich war da, musste ich dazusetzen. Denn sie hatte furchtbar Angst, aber wollte ganz arg gern Krimi sehen. Ich habe in diesen 1,5 Jahren viele, viele Krimis gesehen. Aber nach einiger Zeit, da ging mir in diesem Zimmer ein riesiger schwarzer Schrank auf den Weg. Ich wurde fast depressiv. Ständig dieses Monstrum da im Blickfeld. Ich habe zu der Dame gesagt, wäre es nicht möglich, dass wir den rausstellen. Nein, hat sie gesagt, das muss so bleiben, es darf nichts verändert werden. So musste ich's aushalten. So sagen viele Christen zum Heiligen Geist. Jawohl, du kommst in mein Herz, da ist er drin, aber bitte nichts verändern. Der Heilige Geist als möblierter Untermieter. Wir freuen uns, wenn er sich da einrichtet und sich häuslich niederlässt, aber wehe, er fängt an, ein Möbelstück meine lieben Gewohnheiten zu verrücken. Dann werden wir sauer. Achtung, nichts verrücken. Nein, der Geist Gottes, Leute, der bringt uns in Bewegung. Geistbegabte Leute, Leute, die der Geist Gottes treiben kann, das sind Menschen, die er auch gebraucht an vielerlei Stellen. Vom Geist begabt. Dazu gehört der Geist, erweckt uns zur Liebe. Das ist die Triebkraft allen Dienstes. Sonst wird der Dienst für Jesus zum großen Krampf. Ja, ich möchte noch deutlicher sagen, wer Jesus dient ohne die Geistesfrucht der Liebe, der ist ein Fanatiker. Und Fanatiker bauen nie auf, sondern Fanatiker, die zerstören. Lasst uns um diese Geistesfrucht der Liebe bitten, lang bevor wir um die Geistesgaben bitten. Und schließlich ein drittes, der Geist Gottes verändert und erneuert unseren Willen, sodass wir wollen, was er will. So sind wir dienstbrauchbar. Dass wir wissen, was unser Herr will. Da sage ich vor einiger Zeit zu unserem Jüngsten, du Thomas, sei so gut und räum ein bisschen im Garten auf und dort hinten hat so viel Unkraut, reiß das bitte raus. Und der Thomas, dienstwillig kann der manchmal sein, da wird seinem schwindlig, der geht hin und fängt an und macht das alles. Und als ich es nachher nachschaue, da hat er die ganzen Pfingstrosen mit rausgerissen. Ich muss schon wissen, was mein Herr will, dass ich auch tue, sonst mache ich zu viel kaputt. Und schließlich der Geist Gottes zeigt das Ziel. Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Die Hoffnung, wir stehen nicht im Lohndienst, wo uns dann jedes Wochenende oder nach dem Wochenende einem Pfarrer Montagmorgen der geistliche Lohn für seine Akkordarbeit ausbezahlt wird. Wir stehen nicht im Lohndienst, sondern im lohnenden Dienst, den der Herr einmal in seiner Ewigkeit sogar belohnen wird. Das ist unsere dritte Linie, ganz kurz und knapp vom Vater geehrt. Minister Jesu Christi, wer in diesen Dienst des Zeugen des Herrn hineingeht, empfängt vom Vater die höchste Ehre. So wie hier schon ein Botschafter, und so nennt uns ja der Apostel Paulus, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wenn der amerikanische Botschafter vorspricht in einem Ministerium oder im Bundeskanzleramt in Bonn, dann sagen die nicht zu ihm, ja, hören Sie mal, gehen Sie zum Keller rein. Sondern wird er mit höchsten Ehren empfangen. Denn er ist der Vertreter einer Großmacht. Und da ist es egal, ob der einen Schnitzbuckel hat oder dreimal Schild oder eine völlige Glatze. Das kommt überhaupt nicht drauf an. Sondern er ist der Vertreter dieser Großmacht. Und so ist das bei uns Christen. Uns wird die Ehre des Christus zuteil, denn er hat uns zu seinen Botschaftern gemacht. Lest einmal heute Abend, wenn ihr heimkommt, diese beiden Kapitel in der Offenbarung, Offenbarung 2 und 3, die sieben Sendschreiben. Was hier denen, die im Dienst sind und im Dienst treu geblieben sind, für Verheißungen zugesprochen werden. Die höchste Ehre, die der Vater dem Sohn gewährt und zu der er ihn beruft, er darf sitzen auf dem Thron Gottes. Und Jesus sagt zu uns, so werdet auch wie ihr mit mir auf meinem Thron sitzen. Das ist Zielangabe. Ich will eure Namen ausrufen, vor dem Vater und den himmlischen Heerscharen. der feierliche Namensaufruf, er gehört zu mir. Da die letzte Zielangabe heißt, wir werden einmal den Christus sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Solch eine Zukunft. Nicht wegen unserer Qualitäten, sondern weil Jesus Christus uns ruft und weil die Ehre, die er hat beim Vater, unsere Ehre wird. Das ist allein der Grund. Ist das Vertröstung? Wollen wir uns jetzt an diesem Mittag zum Schluss so einer Konferenz noch ein wenig Rauschmittel reinziehen? Damit es wieder ein bisschen leichter geht, denkt dran, jetzt in allem Leid und allem Schlimmen und allem Öden, aber einmal wird es herrlich sein. Nein, das ist nicht Vertröstung, sondern das ist Zielbeschreibung. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und Jesus kommt zum Ziel. Und wer hinter ihm hergeht, der kommt mit zu diesem Ziel. Brüder und Schwestern, wenn unser Herr sagt, den wird mein Vater ehren, der wird genauso gewichtig sein bei Gott und werden wie ich, so spricht die Liebe. Und dieser Herr lädt dich und mich ein. Lass dich mitrufen. Amen.